der Simulator ist die einzigste Chance, wie wir das Thema Fahrlehrer in den Griff bekommen. Ja, das heißt, da wird in den nächsten Jahren auch rund ein Drittel aller Fahrlehrer in den Ruhestand gehen. Und das wird halt zu ganz großen Problemen letztendlich führen. Also, genau. Also wir sind in Europa, ich glaube, fast das letzte Land, wo sie den Theorieunterricht in Präsenz machen müssen. Das gibt es in Italien nicht, das gibt es in Frankreich nicht. Und aus unserer Sicht ist der Theorieunterricht eigentlich nicht notwendig. Das kann ich heute über Lern-Apps, Selbstlernphasen und so weiter auch rein digital machen. Also bis wir wirklich, wirklich in der Lage sind, von Hamburg bis nach München autonom zu fahren bei Regelhagen und Gewitter und Baustellen. Also ich glaube, das wird noch eine Weile dauern.
Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Mein Name ist Christoph Holz und heute geht es ums Lernen. Und zwar nicht nur ums Lernen von Theorie, sondern auch die Simulation von Praxis. Von Flugzeugen kennt man das ja bereits. Ein Pilot, der darf nicht einfach in ein Flugzeug einsteigen, in eine Boeing 737 oder was immer es dort gibt, sondern der muss das erstmal auf einem Simulator üben. Als ich meinen Führerschein gemacht habe, also noch für ein ganz konventionelles Auto, das war nicht ganz ohne Risiko. Man muss sich da reinsetzen in das Auto, das stirbt dann erstmal ab, ja, wenn man das auch richtig falsch macht. Man ist auch vollkommen überfordert von der Situation. Man möchte gleichzeitig schalten und lenken und den Verkehr noch im Auge behalten. Also eigentlich ein sehr riskantes Unterfangen. Mit einem richtig schweren physikalischen Gerät, man sitzt da in einem echten Auto mit einem panischen Fahrlehrer nebenbei. Mittlerweile ist es so, Fahrlehrer sind auch Seltenheit geworden und es wird natürlich auch immer teurer, sowas zu haben. Und da gibt es jetzt auch neue Ansätze. Und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, dem Boris Polenske. Er ist Vorstandsvorsitzender und Gründer der 123 Fahrschule SE, Deutschlands größter digitaler Fahrschulkette, und er ist Soft- und Hardwareunternehmer. Boris, herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, wenn man bei dir eine Führerscheinausbildung machen möchte, wie funktioniert denn das? Wie bekommt man einen Führerschein oder die richtigen Informationen oder die richtigen Kenntnisse von dir?
Naja, momentan noch relativ traditionell, indem man halt eine Theorie- und eine Praxisausbildung macht. Wir warten aber gerade auf diverse Gesetzesänderungen in Deutschland. Da wird der Simulator, der Fahrsimulator, eine größere Rolle in Zukunft spielen, sodass ein Teil der praktischen Ausbildung durch den Simulator ersetzt wird. Aber auch bei der Theorieausbildung ergeben sich Neuheiten. Wir warten jetzt auf den Koalitionsvertrag des Gesetzes vorbereitet und da wird sich einiges in der Branche ändern in den nächsten 1-2 Jahren.
Ist das schon durch? Kann die nächste Regierung das noch kippen?
Also der Entwurf ist über alle Parteien hinweg schon fertig. Der liegt jetzt ein bisschen in der Schublade, bis der neue Verkehrsminister das dann rausholen kann. Und dann geht es in den Bundesrat. Also man kann natürlich alles kippen. Man kann auch alles hinterher wieder zurückfahren, wie man in der Politik auch manchmal sieht. Aber hier gibt es einen großen Konsens, dass der Führerschein auch günstiger und einfacher werden muss. Und da hilft diese Gesetzesänderung und da hilft auch insbesondere der Einsatz von Fahrsimulatoren, weil wir auch in Deutschland einen sehr, sehr großen Fahrlehrermangel haben und wir auch teilweise gar nicht mehr hinterherkommen mit den Schülern, mit der Anzahl der Fahrlehrer, die es vor Ort auch gibt.
Wie muss ich mir das jetzt vorstellen mit diesem Fahrsimulator? Wie funktioniert das? Also die meisten unserer Zuhörer kennen vermutlich so Computerspiele am Tablet oder am PC, vielleicht hat man noch ein Lenkrad davor und manche haben auch ein Pedal zu Hause. Wie muss man sich das vorstellen?
Also man muss das sehr stark differenzieren von dem Rennsimulator, aber auch von dem Flugzeugsimulator. Beim Flugzeugsimulator sitzt ja auch jemand, ein Instruktor dahinter, daneben etc. Unsere Fahrsimulatoren sind da aufgebaut, dass sie vollkommen autonom, also eigenständig mit entsprechenden Lehrlektionen dem Schüler sagen, was er tun muss und wo er dann auch vorher gelernte Sachen aus der Theorie in der Praxis anwenden kann. Das ist halt ein vollkommen autonomes System, wo der Schüler sich quasi online einbuchen kann, demnächst vielleicht mit elektronischer Öffnung von den Filialen, dass da auch niemand vor Ort sein muss. Und dann lernt er quasi mit dem digitalen Fahrlehrer im Simulator. Und das ist ein rein digitales Produkt.
Okay. Also dort kann man einsteigen in dieses Gerät oder man kann sich Zugang besorgen zu diesem Gerät. Da muss also sonst niemand dabei sein. Man kann dann mit dem üben. Man kann sich das Gerät aber nicht nach zu Hause holen.
Nein, der ist so ungefähr 3x2 Meter groß. Das sind 3 große Monitore. Das ist ein richtiger Sitz. Da gibt es eine Schaltpedalerie, ein Lenkrad. Das ist jetzt nicht wie im Racing aufgebaut, sondern eher wie im normalen Pkw. Wir versuchen da eben möglichst dicht an dem Erlebnis zu bleiben, so wie es auch im Auto ist. Das Ganze ist natürlich kostenmäßig. Wir können jetzt da kein komplettes Auto nachbauen. Dann würde der Führerschein eher teurer werden, sondern wir versuchen natürlich, auf der Softwareseite möglichst viele Dinge abzubilden, die einem so auch im Auto vorkommen.
Und dieser Fahrsimulator, der simuliert also nicht nur das Fahren, sondern der macht nebenher auch Prüfungen. Der fragt mich Dinge, der stellt mich vor bestimmte Aufgaben. Oder
Nein, das nicht unbedingt. Wir werden in Deutschland, ist es ja so, dass viele noch den Schalterführerschein machen wollen. Also wir haben 95% unserer Schüler wollen hinterher in der Lage sein, ein Schaltfahrzeug zu fahren. Und diese gesamte Schaltausbildung soll laut aktuellem Gesetzesentwurf über den Simulator zu erledigen sein. Das heißt, der Simulator erklärt einem, wie man schaltet, wie man kuppelt, wie man bremst, etc. Wir haben verschiedene Übungen, verschiedene Straßensituationen, die man machen kann. Und er wird dann auch die Schalterprüfung, die sogenannte B197 Schaltkompetenzprüfung, abnehmen können. Das ist mit dem Fahrlehrer normalerweise eine 15-minütige Überprüfungsfahrt. Die echte praktische Prüfung geht derzeit noch nicht am Simulator. Da würden wir natürlich schön, wenn wir da mal hinkommen. Wir wollen auch die nächsten Jahre noch sehr viel Geld in diese Simulatoren investieren, weil wir glauben, dass wir dort auch erst am Anfang der Ausbildung sind. Wir glauben, dass die Geräte in der Lage sind, eben noch viel, viel mehr Themen der praktischen, aber auch der theoretischen Ausbildung zu übernehmen.
Das heißt, man bekommt dann wirklich eine maßgeschneiderte Ausbildung. Man sitzt in diesem Simulator alleine. Der Simulator kann aber auch vermutlich 24 Stunden am Tag benutzt werden, oder? Da können die Leute rein, wann man Zeit hat.
Genau, so 24/7, genau. Was wir eben, wir haben diese Firma für diese Simulatoren im Sommer letzten Jahres gekauft. Dort war das ein Standalone-Gerät, also quasi das Gerät war gar nicht so mit dem Internet, mit der Cloud verbunden. Was wir jetzt die letzten Monate gemacht haben, wir haben die Geräte mit unserer Internet, unserer digitalen Infrastruktur verbunden, so dass der Simulator in der Tat eine auch ein bisschen KI-basierte Auswahl der Lektionen in Zukunft machen soll. Das heißt, habe ich jetzt gerade den Bahnübergang als Theoriefrage gelernt, könnte der Simulator, wenn er es für sinnvoll erachtet, zum Beispiel ein Szenario eines Bahnübergangs ausspielen. Habe ich mich mit Bussen beschäftigt, wie überhole ich Busse, könnte der Simulator sagen, okay, dann machen wir jetzt mal die Lektion zum Thema Bus. Ja, und da spielt eben theoretische Ausbildung, Lernfortschritte des Schülers, teilweise auch praktische, schon gefahrene Situationen. Das läuft alles zusammen in einem KI-System, was in Zukunft dann entscheiden soll, was die nächsten effizienten Ausbildungsschritte für den Schüler entsprechend sind.
Wow, also eine maßgeschneiderte Ausbildung. Für manche dauert es dann etwas länger, für andere geht das schneller. Und wenn ich das richtig verstanden habe, da können auch gefährliche Situationen durchgespielt werden, denen man im normalen Fahrunterricht mit dem Fahrer vielleicht gar nie begegnet.
Genau, das ist eines der ganz großen Vorteile. Deshalb haben wir auch die Flugzeugsimulatoren, weil dort möchte man diese gefährlichen Situationen ja auch nie erleben. Aber wir haben nun mal Situationen wie Wildwechsel, Glatteis, etc. Das kann man letztendlich wirklich schlecht in der normalen praktischen Ausbildung üben, ja, aber selbst so etwas wie Überholen auf der Landstraße oder auch Gefahrsituationen, Kind läuft auf die Straße, Ball rollt auf die Straße, das sind natürlich Situationen, die man in der Praxis nicht wirklich üben kann. Und da ist auch die Forschung schon seit Längerem dabei und sagt, sowas muss stärker gelernt werden. So die Basisinhalte, alles schön und gut. Aber gerade dieses Thema Gefahrenwahrnehmung und Abwehr ist gerade für junge Fahranfänger ein wichtiges Thema, weil wenn es zu tödlichen Unfällen kommt, sind leider die jungen Fahranfänger überproportional vertreten. Und da ist die Politik auch mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat seit Jahren dabei und will diese Quoten absenken. Und deshalb halten wir auch den Fahrsimulator auch gerade für solche Themen. Da sollte er eigentlich verpflichtend werden, wie halt zum Beispiel auch vielleicht ein Fahrsicherheitstraining, was man ja auf Verkehrsübungsplätzen machen kann. Also da müsste noch ein bisschen mehr verpflichtend getan werden in der Politik.
Ja. Kann ich eigentlich ganz gut nachvollziehen. Richtig gut, als Autofahrer wird man erst nach einigen Jahren, wenn es auch manchmal eben knapp geworden ist. Daraus lernt man es. Ja, wenn man eben gerade noch mal davon gekommen ist, dann wird man richtig gut, aber alle schaffen das nicht. Also wir haben gehört, wir können neue Dinge ausprobieren oder wir können gefährliche Situationen mit dem Simulator eben simulieren, die im der normalen Übungszeit nicht vorkommen. Jetzt andererseits, das ist natürlich kein richtiges Auto. Wie nah kommt denn der an die echte Situation? Kann ich, wenn ich das gelernt habe, kann ich mir dann einfach in ein Auto sitzen und das Gleiche tun? So wie ich heute, wenn ich von Mercedes auf BMW wechsle, dann holpert es vielleicht ein wenig, aber dann hat man das auch drauf. Also ist das wieder Wechsel zwischen Automarken oder ist da schon noch ein größerer Unterschied?
Also sagen wir mal so, ich würde sagen, wie das häufig bei uns so ist, es hängt vom Schüler ab. Ja, also wir haben ja heute auch Schüler in der Prüfung, die voller Panik sind, weil sie auf einmal in der Prüfung von einem BMW X1 auf einen X2 wechseln müssen. Ja, also es gibt auch Schüler, denen ist es vollkommen egal. So, aber prinzipiell ist da natürlich ein Unterschied. Wir haben mal zum Beispiel so Bewegungsmodule in den Simulatoren, dass das auch sich so ein bisschen bewegt und so. Aber ganz klar, es ist heute eher so die Basis, das Basistraining. Aber wir glauben, das müssen wir natürlich auch mit Forschung noch sozusagen unterlegen und auch noch weiter in der Software entwickeln. Aber wir glauben, dass wir auch wesentlich komplexere Verkehrssituationen über den Simulator in Zukunft abbilden können. Also unser Ziel ist es so ungefähr, dass 50% der praktischen Ausbildung in den nächsten 2-3 Jahren auf den Simulator verlagert wird. Da sind wir also auch dabei, ein Forschungskonsortium aufzustellen mit einer namhaften Uni, die im Bereich Bildung sehr stark engagiert ist. Und aber 100%ig werden wir es nie hinbekommen. Da ist schon der normale Verkehr natürlich viel individueller, unvorhersehbarer als jetzt so ein Simulator. Aber es geht ja nun mal auch gerade darum, hier erstmal gewisse Verhaltensmuster zu trainieren. Blickführung, habe ich einen Schulterblick gemacht und so weiter, habe ich in den Spiegel geschaut, das können wir alles trainieren, weil das Credo ist ja eben, wir wollen ja schneller und einfacher zum Führerschein kommen und viele wollen auch gar nicht so im Straßenverkehr dem Stress ausgesetzt sein, sondern wollen erstmal in einer geschützten Umgebung in Ruhe ausprobieren.
Okay, also Schulterblick hast du gesagt. Werde ich denn da auch mit einer Kamera beobachtet? Wird es auch ausgewertet, was ich tue?
Genau. Da ist eine Kamera, also ein Sensormodul, das eben die Augenführung beobachtet, das die Kopfführung beobachtet, das eben kontrolliert. Also das ist dort alles letztendlich enthalten, ja.
Also auch hier ein wesentlich besseres Feedback, als es ein Fahrlehrer überhaupt geben kann, der ja gar nicht sehen kann, wo man mit den Augen hinschaut. Ja, der sitzt ja eigentlich neben einem.
Ja. Und es ist natürlich reproduzierbar und messbar. Ja, also wir wissen ja letztendlich auch häufig gar nicht, was hat der Fahrlehrer genau gemacht. Er füllt zwar eine Ausbildungsdiagrammkarte aus, aber das ist immer eine sehr subjektive Wahrnehmung. Und da gibt der Simulator uns natürlich auch viel mehr Messpunkte, Messstellen, anhand derer wir dann eben die Ausbildung individuell auch zurechtschneiden können. Ja, und da ist das Thema KI natürlich für uns auch ein ganz heißes Thema, wie wir das da quasi noch in unseren Ausbildungsprozess einbinden können.
Okay, also wenn ich mir das jetzt richtig vorstelle, ich habe in meiner Stadt diesen Fahrsimulator, ich buche mir da eine Stunde, ich gehe da rein, da ist auch sonst niemand da. Ich kann das 24 Stunden am Tag, also das ist quasi mit Selbstbedienung, da ist auch kein Fahrlehrer mit dabei. Wie viel brauche ich dann eigentlich noch die Straße? Also gibt es dann noch ein paar Stunden mit dem Fahrlehrer?
Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch gewisse Pflichtstunden, die man machen muss. Es wird auch noch einige Übungsstunden notwendig sein. Wie gesagt, also wir denken, dass wir heute so 25-30% abdecken können. Ja, und dass wir perspektivisch auf die 50% hoch wollen. Und dann ist ja auch die Frage, in welcher Qualität steigt man dann im Auto ein? Simulator ist definitiv etwas, wo man quasi eigentlich vor der ersten Praxisstunde üben kann. Wir haben ja auch in vielen Städten die Situation, zum Beispiel gerade in Leipzig ist es eine Riesenkatastrophe. Es gibt effektiv nicht genug Fahrlehrer in Leipzig, um alle Schüler des Jahres durchzuschulen. So, und das heißt, der Simulator ist die einzigste Chance, wie wir das Thema Fahrlehrer in den Griff bekommen. Wir haben auch rund 25% der Fahrlehrer sind über 65. Ja, 33% sind zwischen 55 und 65. Ja, das heißt, da wird in den nächsten Jahren auch rund ein Drittel aller Fahrlehrer in den Ruhestand gehen. Und das wird halt zu ganz großen Problemen letztendlich führen, weil die Menge der Schüler, die jedes Jahr einen Führerschein machen wollen, die ist konstant und jedes Jahr stehen x 100.000 Schüler auf und wollen Führerschein machen. So, das muss jemand machen.
X 100.000, das ist natürlich eine ganze Menge. Und wir sehen das ja auch in vielen anderen Branchen, dass Lkw-Fahrer gesucht werden, also nicht nur Lehrer, aber es gibt auch generell einen Lehrermangel, es gibt Handwerkermangel, es gibt überall den Mangel. Wir können also nur hoffen, dass die Digitalisierung schnell genug ist, damit unser System auch aufrechterhalten werden kann. Das gilt ja auch für den Pflegebereich und für die Medizin, viele andere Dinge auch. Also umso wichtiger ist es. Wie wichtig ist dieser Simulator für die Prüfungssituation danach? Spielt er auch bei der Prüfung eine Rolle oder ist das irgendwann einmal angebracht?
Nein, das ist eher irrelevant. Wir müssen aber dahin kommen. Wir haben letztes Jahr, ich habe gestern noch Zahlen gesehen, rund 1,6 Millionen Fahrerlaubnisprüfungen gehabt in Deutschland. Ja. Und da muss man sich vergegenwärtigen, dass wir aber deutlich weniger Schüler haben. Also die Bestehensquote in der praktischen Prüfung ist relativ schlecht momentan. Und da muss man eher schauen, dass man eben durch eine bessere Ausbildung hier die Bestehensquote anhebt. Da kann der Simulator auch helfen. Aber es kann auch helfen, dass eben Budget, also Geld über ist, was man vorne eingespart hat durch den Simulator, um vielleicht noch die ein oder andere Stunde dann doch mehr zu machen. Weil wir haben das halt häufig das Thema, dass Schüler dann zum Ende der Ausbildung sagen, oh, mein Geld ist knapp, der Führerschein war eh schon so teuer, ich mache jetzt doch nicht noch 2 Stunden vor der Prüfung. Und wenn man dann durchfällt, dann wird es halt richtig teuer, weil dann muss man die Prüfung wiederholen, muss noch 5 bis 10 Stunden machen. Ja, also jedes Durchfallen kostet effektiv dem Schüler locker 500 Euro.
Jetzt gibt es ja auf der anderen Seite, das Auto ist ja eine sehr wichtige Institution, insbesondere in Deutschland. Das Autofahren ist eine wichtige Kulturtechnik geworden, das sollte jeder können. Und es wird ja noch ganz langfristig Autos geben, die man selber lenken kann und soll. Selbst Elektroautos wie den Tesla, die fahren ja noch nicht autonom. Wie wird sich denn das auswirken auf die Fahrausbildung, die Fahrlehrerausbildung? Es gibt da ein Buch, das heißt Der letzte Führerschein-Neuling ist bereits geboren. Wie siehst du denn da die zukünftige Entwicklung, die Perspektive?
Ja, wenn man sich natürlich die Waymos ansieht, die durch San Francisco autonom schon fahren, muss man sich natürlich in der Tat die Frage stellen, wie lange dauert das noch? Ich bin da aber relativ entspannt, weil Elon Musk ja auch seit Jahren immer ankündigt, in 5 Jahren ist es soweit, in x Jahren ist es soweit und es immer weiter nach hinten geschoben wird. Ich glaube, wir haben aber 2 wichtige Fragen uns noch gar nicht gestellt. Will ich denn überhaupt das Geld ausgeben für ein autonomes Auto? Wenn ich schaue, was die Waymos an Sensoren etc. in den Fahrzeugen drin haben und wir uns mal vergegenwärtigen, dass das deutsche gebrauchte Auto im Schnitt 8 bis 9 Jahre alt ist, ja, dann wird alleine das Rauswachsen des Fahrzeugbestandes, selbst wenn alle jetzt autonom hergestellt worden wären, noch eine Weile dauern. Und wie gesagt, ist die Bereitschaft dann gegeben, mehr für ein autonomes Auto auszugeben, weil viele der Mitleute, die ja jetzt mit dem Auto unterwegs sind, die können ja die Arbeitszeit gar nicht dann nutzen. Ist ja nicht jeder Manager und könnte dann am Notebook arbeiten, sondern ist ja in der Freizeit unterwegs etc. Und ist ihm dann das Geld, auch das autonome Auto, das Geld frei wert, denn nicht mit dem Auto zu fahren? Und ein anderer Aspekt ist sicherlich auch, es gibt halt immer Sondersituationen. Ja, Regen, Glatteis, der Müllwagen auf der Straße. Das machen die Waymos schon ganz gut. Aber ich glaube, dass da auch an vielen Ecken noch getrickst wird. In San Francisco habe ich gesehen, dass auch manche Straßen, die besonders schwierig zu befahren sind, gar nicht befahren, sondern dann eher eine Ecke den Kunden eher rauslassen. Also bis wir wirklich, wirklich in der Lage sind, von Hamburg bis nach München autonom zu fahren bei Regelhagen und Gewitter und Baustellen. Also ich glaube, das wird noch eine Weile dauern. Und ob ich mich dann auch in ein Auto setzen möchte, ohne Lenkrad, ohne Eingriffsmöglichkeit. Also ich mache immer den Spruch und sage, würden Sie in ein Flugzeug steigen, die deutsche Lufthansa, Sie steigen in Frankfurt in den Flieger, so, dann kommt eine Durchsage, hallo, hier ist Ihr Pilot Rashid aus Bangalore, ich überwache heute Ihren Flug nach New York. Ja, falls irgendwelche Probleme sind, schalte ich mich dann gerne aus meinem Homeoffice zu und schaue, dieses Problem zu lösen. Aber ich glaube nicht, dass Sie in dieses Flugzeug einsteigen würden, ohne dass da vorne auch ein Pilot drin sitzt und dass Sie auch dann, gut, beim Flugzeug können Sie nicht selber eingreifen, aber ich weiß nicht, ob ich mit 150 über die A3 nach München fahren möchte, ohne dass ich ein Lenkrad habe, dass ich irgendwie reagieren kann, weil dieser gemischte Verkehr, der ist halt das große Problem. Wenn ich halt rein autonome Straßen hätte, wäre das alles gar kein Problem.
Also irgendwann wird es vielleicht rein autonome Autobahnen geben, irgendwann ja. Wird es vielleicht verboten sein, dass man autonom über die Autobahn fährt, und die Autobahn ist ja eine relativ einfache Situation, abgesehen von der Geschwindigkeit. Viel schwieriger wird es eben, wenn man mal in Schlamm gerät oder wenn überfrierende Nässe, all diese Dinge. Und dann ist es ja bei diesen autonomen Fahrzeugen so, die sagen dann piep, 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 Fahrer bitte übernehmen. Dann hat man ein paar Sekunden Zeit und dann ist man plötzlich in der Verantwortung. Das heißt, wir sind in der Situation, dass diese autonomen Fahrzeuge werden auf lange Sicht nicht alle Situationen beherrschen können. Das heißt, der Fahrer muss nur noch ganz, ganz selten eingreifen, aber dann eben gerade in den besonders schwierigen Situationen. Und dann wird es sicher gut sein, dass man gelernt hat, wie man das macht. Und auch wenn man mal in ein anderes Auto umsteigt. Also ich denke, als Kulturtechnik wird das seine Bedeutung noch sehr lange nicht verlieren. Was aber wahrscheinlich früher kommt und ja auch eine Voraussetzung für die autonomen Fahrzeuge ist, das sind die elektrischen Fahrzeuge. Die haben dann keine Gangschaltung mehr, oder gibt es da auch sowas?
Nee, das gibt es bei den elektrischen Fahrzeugen nicht. Das ist genau der Punkt. Wir würden ganz gerne unsere Flotte auch komplett auf Elektro oder auf Automatik umstellen. Derzeit müssen wir noch die Schaltfahrzeuge vorhalten, um eben die Schaltausbildung zu machen. Das wird sich eben hoffentlich mit dem Gesetz ändern. Dann können wir sämtliche unsere Schaltfahrzeuge durch den Simulator ersetzen und können halt damit auch unsere Flotte erheblich vereinfachen und verschlanken und auch für den Kunden. Also für uns würde das alleine, für uns, wenn wir jetzt keine Schalter mehr bräuchten, würden wir von einer Ersparnis von rund 500.000 Euro im Jahr reden, die wir dann hätten, weil wir nicht das doppelt vorhalten müssen.
Und die man dann ja auch an die Kunden weitergeben kann.
Ja, natürlich.
Natürlich. Genau.
Oder, an die Fahrlehrer. Ja, also ja, das, genau. es wird sich auch durch das Thema Online-Theorie, wird sich halt die Zusammensetzung der Führerscheinkosten in den nächsten Jahren etwas verändern. Und man muss natürlich schauen, dass Fahrschule auch ein Geschäft bleibt. Ja, nur wenn es für den Mitarbeiter ein einträgliches Einkommen gibt und auch für die Fahrschulunternehmer, ist ja auch dann jemand bereit, das entsprechend zu machen. Wir sehen zum Beispiel gerade bei bei Bus und Lkw da erhebliche Probleme. Nicht nur, dass niemand mehr Lkw-Fahrer werden will, aber wenn nicht eine gewisse Mindestauslastung an Schülern da ist, dann sage ich, biete ich gar keinen Lkw-Kurs an. Ich brauche halt für so einen Lkw-Kurs 8 bis 10 Leute. Ja, und wenn eben nicht genug Leute da sind, die das machen wollen, dann wird es nicht mehr angeboten und dann gibt es halt vielleicht in irgendwelchen Regionen auch demnächst keine Lkw- oder Busfahrschule mehr.
Okay, das würde also bedeuten, für so eine Ausbildung muss ich dann, weiß ich nicht, nach Berlin oder in irgendein Zentrum, oder es gibt es halt dann nur noch in München, in den absoluten Großstädten, oder es gibt dann spezielle Ausbildungszentren, wo man dann halt einfach hin muss, macht die Sache natürlich nicht günstiger.
Macht es nicht günstiger, genau, macht es noch schwieriger. Man muss übernachten, man muss da entsprechend hinkommen. Und wir haben ja auch auf dem ländlichen Raum, im ländlichen Raum durchaus das ein oder andere Dorf, was nicht mehr abgedeckt ist, wo man 20, 30 Kilometer fahren muss zur nächsten Fahrschule, gerade da, wo eben die jungen Menschen alle weggezogen sind. Auch da gibt es auch schon im normalen B-Bereich so die Probleme. Wo ist die nächste Fahrschule?
Okay. Kann ich, kann das dann auch sein, dass ihr irgendwann mal diesen Simulator auf einen LKW montiert, der selber fährt und dann hinfährt zu den Schülern?
Also wir produzieren diese Geräte ja selber. Das heißt, wir haben letztendlich natürlich dadurch ganz andere Produktions- und Einkaufspreise. Aber es ist in der Tat dann eine Option zu sagen, okay, ich kann auch irgendwo im ländlichen Raum das Ding halt irgendwo hinstellen, sei es halt vielleicht in einem Fitnessstudio oder wo auch immer, so, und kann dort entsprechend den Leuten dann schon mal die Basisausbildung anbieten. Und wir reden ja auch schon seit Jahren der Politik ins Gewissen und sagen, der Theorieunterricht, ja, der kann doch heute, so wie wir jetzt hier sprechen, digital stattfinden. Das hilft gerade den Menschen im ländlichen Raum, ja, wo die Eltern dann sonst die Kinder halt durch die Gegend fahren müssen, 3 Stunden warten müssen, bis der Theorieunterricht fertig ist und. Ja, und gerade dort ist es ein wichtiges Thema. Aber da hat sich jetzt auch die Politik sehr, sehr lange Zeit gelassen.
Ist es verpflichtend, dass man anwesend sein muss? Also es geht gar nicht per Zoom?
Genau, also wir sind in Europa, ich glaube, fast das letzte Land, wo sie den Theorieunterricht in Präsenz machen müssen. Das heißt, sie müssen derzeit 14 Themen in die Fahrschule kommen, sich da hinsetzen, jedes Thema 90 Minuten, wir reden von 20 Zeitstunden, müssen sie in der Fahrschule verbringen, um dieses Theorieunterricht zu hören. Das gibt es in Italien nicht, das gibt es in Frankreich nicht. Also das ist halt wirklich auch wissenschaftlich nicht bewiesen, dass dieser Theorieunterricht wirklich sinnvoll ist und dass man das nicht eher auch online und digital entsprechend abbilden könnte. Ja, das ist eine lange, große Diskussion letzten Jahre gewesen. Und aus unserer Sicht ist der Theorieunterricht eigentlich nicht notwendig. Das kann ich heute über Lern-Apps, Selbstlernphasen und so weiter auch rein digital machen.
Es ist sogar erwiesen, dass Frontalunterricht weniger wirksam ist, wie wenn man sich die Dinge selber beibringt und in Form eines Computerspiels, Gamification, all diesen Dingen, die mir eben helfen, am Simulator. Also, naja, ich meine, vielerorts in Deutschland.
Es sind halt die Lobbyverbände. Es ist halt, ja. Es gibt halt Verbände, die stark gegen den Wandel und Digitalisierung in der Fahrschulbranche sind. Ja, wir haben versucht, sie lange davon zu überzeugen, dass sie eigentlich damit gegen die Branche arbeiten. Aber das war bislang auf taube Ohren gestoßen. Und man muss jetzt gucken, was die Politik daraus gemacht hat jetzt mit dem Gesetzentwurf.
Ja, also Regulierung ist ja die Gestaltung der Zukunft durch Wettbewerbsnachteile für die Konkurrenz. Also hinter fast allen Gesetzen, die Innovation verbieten, stehen ja irgendwelche Firmen, die sich ihre Märkte absichern.
Genau. Also die Fahrschulbranche ist halt extrem fragmentiert. Also es gab bis 2018 gewisse Gesetzeselemente, die die Filialisierung nur sehr, sehr stark unterbunden haben. Auch heute noch dürfen wir pro GmbH gerade mal 11 Standorte betreiben. Das ist ja so, als wenn die Lufthansa für jedes Flugzeug eine eigene GmbH gründen müsste. Also es ist vollkommen wahnsinnig. So, und da wird halt versucht, diese Kleinteiligkeit der Branche beizubehalten, wobei wir aber glauben, dass durch gerade größere Unternehmen wie uns natürlich das Thema Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement natürlich einen ganz anderen Fokus gelangen kann, als letztendlich bei der kleinen Fahrschule, wo der Chef alleine ist und macht, was er halt will.
Das heißt, um deine Fahrschule, um dein Filialsystem zu betreiben, brauchst du 10, 20 GmbHs?
Genau. Wir haben jetzt aktuell 18 Tochtergesellschaften in verschiedenen Regionen. Die Filialen dürfen auch nicht weiter als 60 Minuten Fahrentfernung entfernt sein. Also ist unterschiedlich, manche Bundesländer sogar noch weniger. Also es gibt halt da Regulatorik, die wirklich unnötig ist. Weil man muss sich das mal vorstellen, der TÜV kann ja quasi überregional, bundesweit, es gibt ja 5 TÜV-Organisationen in Deutschland, Prüfungen, Fahrerlaubnisprüfungen machen, so. Aber die Fahrschulen dürfen nur 11 Standorte betreiben, ja. Also es ist ja irgendwie komisch, ja. Die Prüfungen geht und bei der Fahrschule nicht. Also traut man hier dem Fahrschulunternehmer das nicht zu? Muss man da vielleicht dann, wenn ich studiert habe, darf ich 20 Filialen machen? Und wenn ich einen Professortitel habe, darf ich 40 Filialen machen? Also das ist irgendwie ein bisschen komisch.
Das mit dem Professor war ein Scherz oder gibt es das wirklich?
Nein, das gibt es natürlich nicht, aber man könnte ja sagen, der TÜV, der ist natürlich, da sind ja studierte Prüfingenieure und da gibt es Qualitätssicherungsmechanismen etc. Deshalb darf der ohne Filialbeschränkung arbeiten. Und der Fahrschulinhaber, der hat vielleicht nur einen Realschulabschluss und der darf deshalb nur 5 Filialen machen. Aber das war jetzt mehr scherzhaft gemeint, aber in der Tat könnte man natürlich hingehen und quasi die Größe der Fahrschule auch an einen gewissen, an gewisse Ausbildungsstandards der Fahrschulinhaber koppeln und sagen, okay, du musst halt nochmal einen Sonderkurs machen, wenn du noch größer werden willst, musst du nochmal BWL-Kurs machen, musst du dich in Personalführung einarbeiten und so weiter. Ich darf ja auch nicht einfach eine Fluglinie betreiben, ja.
Ja. Aber andererseits, was ich jetzt gelernt habe, könnte in Kooperation mit dir jedes Fitnessstudio ebenfalls zur Fahrschule werden.
Ja, das ist noch nicht ganz so einfach. Also die Voraussetzungen an der Fahrschule sind ja verantwortliche Leiter, der muss gewisse Voraussetzungen erfüllen, etc. Wir müssen jetzt mal abwarten, inwiefern natürlich, wo darf der Simulator stehen, darf der in der Fahrschule stehen, kann ich den woanders auch aufstellen. Da sind noch ganz viele, so ein paar kleine Detailfragen offen. Das geht auch darum, wie groß muss das Display sein, gibt es gewisse Mindestgröße für den Screen und so weiter. Das wird noch spannend, aber ich glaube, dass das relativ gut aufgesetzt ist. Da haben wir im Verkehrsministerium doch einige gute Sachbearbeiter, von denen ich bislang auch sehr Gutes gehört habe, was das neue Gesetz betrifft.
Okay. Warum tust du dir das an? Warum bist du Unternehmer geworden?
Ich bin schon Unternehmer während meines Studiums geworden. Ich komme halt immer so aus dieser Digitalecke heraus, immer irgendwie doch relativ schwierige, komplexe Themen. Ich hatte mich mal lange Zeit mit dem Thema Telefonbücher, gelbe Seiten beschäftigt und deren Digitalisierung ist heute alles obsolet geworden durch Google Maps. Aber mich interessieren immer eigentlich so Digitalisierung von Prozessen, Digitalisierung von Geschäftsmodellen. Und deshalb bin ich vor 9 Jahren auf das Thema Fahrschule gekommen. Aus so einer Bierlaune eher mal gesagt, ach komm, ich mach mal Software für Fahrschulen. Dann ist daraus eben auch dann entstanden, okay, wenn ich jetzt Software für Fahrschulen mache, ist es hilfreich, auch zu wissen, wie Fahrschulen betrieben werden. Und irgendwie bin ich dann da hängen geblieben und gesagt, okay, der Markt ist 3 Milliarden Euro groß. Da ist noch Potenzial zum Wachsen. Das ist kein Nischenmarkt. Und der schreit halt nach Digitalisierung. Hat jetzt auch mit Corona alles ein bisschen länger gedauert, aber ja, so ist es halt.
Ja, bei manchen Bereichen war Corona ja ein Beschleuniger, aber wenn man nicht raus darf aus der Wohnung, dann macht der Führerschein auch keinen Sinn.
Naja, wir durften ja in Corona bundesweit den Theorieunterricht online machen und ich hätte damals, hätte ich nicht gedacht, dass die Politik aus dieser sich sehr bewährten Sonderregelung wieder zurück in die Präsenz geht. Ja, und ich hatte eigentlich gedacht, dass diese Sonderregelung von Corona eine dauerhafte Regelung führt, aber Wir sehen es ja in vielen Gesellschaftsbereichen, wo es eigentlich wieder komplett zurückgegangen ist, ja, wo also früher Leute gesagt haben, okay, komm, das mache ich digital, ich muss jetzt nicht mehr in der Filiale beraten werden, ich melde mich online an, aber viele Menschen wollen scheinbar doch wieder zurück in die Präsenz, im Homeoffice, also bei der Arbeit scheinbar nicht, wenn ich mir die Homeoffice-Diskussion ansehe, da wollen sie alle zu Hause im Homeoffice bleiben, aber wir sind doch immer wieder erstaunt, was viele Menschen dann vor Ort beraten werden wollen für ihren Führerschein. Und ich sage immer, der ist bei allen gleich. Das ist eine Karte, da steht die Klasse drauf, ja. So, du musst dich hier anmelden, du musst lernen, ja. Aber es ist eigentlich nichts, was, wo man sich beraten lassen muss, weil man muss einfach nur online loslegen.
Ja, und man kann ja viele Dinge heute online schon sehr gut lernen und auch selbst lernen und eben nochmal wiederholen. Mhm. Ja, also ich mache jetzt gerade dann Drohnenführerschein, das dauert zwar noch ein wenig, aber da gibt es halt die ganzen Videos und die guckt man sich an und die kann man sich vor allem, was ja für mich furchtbar nervig ist, wenn ich mir das in Echtzeit anschauen muss, alle Videos, die ich mir angucke, alle Vorlesungen, Informationsveranstaltungen mit 1,5-facher Geschwindigkeit, alles andere ist mir einfach viel zu langsam. Das heißt, und für manche andere ist das vielleicht mit halber Geschwindigkeit gerade angemessen, also dass eben jeder seine eigene Lerngeschwindigkeit bekommt. Und wenn man Fragen hat, dann findet man auch jemanden, der die beantwortet. Da kann man auch in einem Online-Kurs mal eine Fragestunde einschieben und solche Themen behandeln. Und das ist vielleicht sogar viel besser, wenn man sich trifft, dass man dann Fragen beantwortet und den Rest über Videos abwickelt.
Ja. Also man muss sich das mal vergegenwärtigen, dass der Führerschein eigentlich so 80 bis 100 Zeitstunden Zeitaufwand ist. Und wenn ich das mal multipliziere mit den 1 Million Lizenzen, die es im Jahr gibt in Deutschland, da ist richtig, richtig viel Arbeitszeit in Deutschland geht verloren, die man vielleicht auch für andere Themen hätte besser verwenden können. Und wie Sie es gerade schon richtig sagen, jeder hat seine eigene Lerngeschwindigkeit. Aber die heutige Fahrschülerausbildungsordnung schreibt in Teilen allen die gleiche Lerngeschwindigkeit vor. Und am Ende haben wir doch den TÜV, ja, der macht die Theorie- und die Praxisprüfung. Wenn ich nicht genug gelernt habe und der Fahrlehrer mich nicht gut genug ausgebildet hat, dann falle ich halt durch die Prüfung durch. Dafür ist ja die Prüfung da. Aber der Weg zur Prüfung, der sollte eigentlich den Menschen vielleicht ein bisschen mehr flexibel vorgegeben werden. Natürlich soll es gewisse Mindeststandards geben, ja, an denen man nicht vorbeikommt, wie Autobahnfahrten, Überlandfahrten, etc. Aber gerade das digitale Lernen, da geht heute doch deutlich mehr als das, was wir hier so in Deutschland auch in anderen Bereichen sehen.
Ja, ich kann mir das recht gut vorstellen, dass man eben die schwierigen Sachen trainiert, dass man Fragen beantworten kann, aber sonst eben individuell lernt. Deutschland ist eben ein Industrieland. Ja, da werden die Menschen alle in Nummern normiert, die müssen alle das Gleiche abwickeln. Ja, das ist ja solche
Schulklassen. Die DIN-Norm.
Genau, das ist, das läuft alles ganz normiert ab, alles andere wäre ein Skandal. Ich meine, ich möchte schon sagen, man kann in Deutschland innovativ sein, solange man sich nicht erwischen lässt.
Naja, man muss sich auch gerade in der Fahrschulbranche an alle Regeln halten, ansonsten wird einem auch ganz schön auf die Finger geklopft.
Ja. Und das sind ja auch Sicherheitsaspekte. Also das hat ja durchaus seine Berechtigung, aber trotzdem könnte man die Individualität der Menschen wertschätzen. Ja, lieber Boris, wie geht's bei dir weiter? Was ist denn das nächste geplant? Also die nächsten Projekte, Dinge, wenn das jetzt erstmal in trockenen Tüchern ist.
Naja, gut, jetzt muss natürlich die Einführung dann erstmal kommen. Dann müssen wir halt schauen, wie wir das umgesetzt bekommen. Also wir sind hier noch nicht am Ende. Wir werden jetzt dieses Jahr so vielleicht, wenn es alles gut läuft, 30 Millionen Euro Umsatz machen. Der Markt ist 3 Milliarden groß. Ja, da ist noch ein bisschen was zu erobern. Das sind so noch die Ziele. Und dann muss man mal schauen. Ich weiß nicht, langsam werden meine Haare auch grau und ob ich jetzt noch mal ein Unternehmen gründe, weiß ich nicht so wirklich. Aber solange es mir hier noch Spaß macht, bleibe ich jetzt auch erstmal in dieser Branche tätig.
Ja, du wirst uns auf alle Fälle auf dem Laufenden heute. Lieber Boris Polenske, herzlichen Dank.
Okay, vielen Dank.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.